Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 272. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Ich bin der Eugen und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da gab es eine Veranstaltung, ja, in Mortebösch im Maritim Hotel. Die wurde im MDR gezeigt, oder zumindest teilweise gezeigt. Samira, du hast es dir angesehen.
Ja, genau. Also ich habe auch mir heute nur noch was angeguckt. Den Hauptkampf zwischen Roman Fress und Erdoğan Kadria. Ja, weil SES ja zur gleichen Zeit quasi wie Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev ihr Event veranstaltet hat. Deswegen haben das, glaube ich, nicht so viele Leute gesehen. Insgesamt, letztes Mal konnten wir auch nicht so gut über die Fightcard reden, weil die Gegner noch nicht drin standen. Deswegen haben sie sich so ein bisschen, haben sie Glück gehabt, haben noch nicht so viel Kritik abbekommen. Aber muss, also jetzt, wenn man sich so die gesamte Fightcard anguckt, auch nur die Namen durchliest, die Gegner, die Rekorde, da muss man echt sagen, das ist die schlechteste SES-Fightcard, an die ich mich jemals erinnern kann eigentlich. Also erstmal gibt es keinen richtigen Hauptkämpfer für mich. Also nichts gegen Roman Fress, aber ich meine, den kennt einfach niemand. Der wird jetzt wahrscheinlich neu aufgebaut, weil Tom Schwarz weg ist und sie jemand Neues brauchen. Dann sollte er eigentlich gegen einen Italiener boxen. Dafür ist jetzt Erdoğan Kadria eingesprungen. Den kennt halt auch niemand quasi. Also gefühlt, okay, man kennt ihn vielleicht von Jürgen Bremer, weil er in der zweiten Runde K.O. gegangen ist. Aber ich meine, so an von seiner Leistungsfähigkeit mehr als ein Sternekämpfer hat er halt auch noch nicht geboxt. Und ja, eigentlich ist es halt nicht geeignet, eigentlich sowas als Hauptkampf zu präsentieren, würde ich sagen. Auch wenn Kadria sich jetzt, sagen wir mal so, die erste Runde, also bis zur vierten, ging der Kampf nur. Der Kampf endete, wie man auch dann schnell vorhersehen konnte, als man den Namen gehört hat, gegen den er boxt, dass der vorzeitig endet, weil Kadria einfach schlechte Luft hat und auch nicht lange boxen kann, nicht durchhält. Er ist immer so recht schnell müde, so wenn er länger boxen muss. Und vierte Runde hat Roman Fress durch einen geilen Aufwärtshaken gewonnen, nach 2:02. Und ja, davor hat er bei mir auch jede Runde gewonnen. Die erste Clara, da hat er noch aktiver agiert. Stieglitz ist in seiner Ecke, sein Coach. Zweite, dritte ist er ein bisschen inaktiver geworden, hat zu wenig mit seinem Jab gearbeitet. Dadurch hat er Kadria irgendwie nach vorne kommen lassen, unnötigerweise eigentlich, und hat ihn halt gestärkt so, hat ihn so seine Momente, er hatte halt auch seine Momente, hat ein bisschen getroffen, aber im Endeffekt, ja, war das ein unausgeglichener Kampf und ja, das musste auch vorzeitig enden. Also weiß ich nicht, also für einen Hauptkampf war das jetzt nicht wirklich würdig, auch wenn Roman Fress so sehr taktisch, sehr oder technisch sehr gut ausgebildet ist, spritzig agieren kann, wie er in Runde 1 gezeigt hat, aber er muss halt noch seine Linie mehr behalten und dann klarer dominieren, also auch die anderen Runden deutlicher zeigen, dass er halt der Bessere ist. War halt ein Aufbaukampf, mehr kann man dazu nicht sagen und da muss man jetzt auch nicht von Weltspitze reden, wie die Kommentatoren das immer nochmal gern machen. Also die Weltspitze ist da noch sehr weit von entfernt. Und wie immer halt. Und sonst kann ich nur noch sagen, dass Nina Meinke gegen die Italienerin Angela Cannizzaro nach Punkten, nach 8 Runden eindeutig gewonnen hat. Aber ich muss dazu sagen, ich konnte mir den Kampf echt nur 2 Runden angucken. Nichts gegen Nina Meinke. Ich mag die echt, sehr sympathische Boxerin, auch im Interview danach. Aber die Gegnerin, das kann man sich echt nicht antun. Also wirklich, das guckt euch, also wenn ihr sehen wollt, wie Frauenboxen nicht geht, dann guckt euch Angela Cannizzaro an. Wie die im Ring steht überhaupt, wie sie steht, sie kann überhaupt nicht boxen, also sie ist schon eine Lachnummer, wenn sie da reingeht, dass die überhaupt, also sie wurde in der 8. angezählt. Aber ich meine, Nina Meinke hätte die finishen müssen. So eine Gegnerin musst du finishen. Die hat nicht mal eine Grundausbildung im Boxen. Steht da richtig auf ihren Plattfüßen da im Ring, richtig krumm. hat natürlich ein bisschen so Aggression, geht manchmal nach vorne, aber so eine Frau darf eigentlich nicht über die Runden kommen. Also die kann wirklich überhaupt nicht boxen und so eine Frau da reinzustellen, da muss man sich eigentlich schämen. Also wirklich, das ist einfach, das geht gar nicht. Und da gibt's im normalen Gym Leute, die besser boxen, besser als die, die, warum ist die überhaupt Profiboxerin? Also da muss man sich echt aufregen. Nina Meinke kann nichts dafür, so, aber das Management, so eine Gegnerin da anzukarren, mit einem Negativrekord dann über die Runden zu gehen, geht gar nicht so. Das geht wirklich gar nicht. Sie sah noch nicht mal gut aus. Also sie sah aus wie eine, die, weiß ich nicht, gerade von der Straße reingeholt wurde, hingestellt, zieh dir mal Boxhandschuhe und jetzt bleib mal stehen, so. Also was Gutes kann man da jetzt auch nicht so sagen. Aber man kann SDS in Schutz nehmen. Sie haben halt die Veranstaltung noch irgendwie hinbekommen, ohne Zuschauer. Die wollten ihre Boxer natürlich noch boxen lassen. Die Hauptkämpfer haben zuletzt schon im Ring gestanden, deswegen konnten die jetzt nicht wieder boxen. Die wollten halt Geld verdienen. Aber ich meine, für die war es gut. Die haben halt Geld verdient. Aber für die Zuschauer war das teilweise schon eine Zumutung. So, also ist man nicht gewöhnt, so eine schwachen Cards von SDS, muss man dazu sagen. Ich hoffe, die nächste wird besser.
Ja, weil das war, wenn man sich das anguckt, auch die ganze Card, das ist ja alles, das ist ja eine reine Aufbaukarte. Da sind ja nur als Gegnerschaft für die Heimboxer, die ja auch schon von überschaubarer Qualität sind, dann, und die Gegner sind dann, das ist schon hart. Also, weiß ich nicht. Da haben natürlich noch hier Jürgen Uledag und Domasch Salek und Co. gekämpft. Ergebnisse stehen nicht bei Boxrec, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben die alle gewonnen, weil wenn man sich die Gegner anguckt, dann, oh Mann. Ja.
Dann weiß man schon, ne? Es ist kein einziger spannender Kampf da drin gewesen, kein einziger. Selbst hier, der spannendste Kampf war vielleicht noch so Tom Jemski, Jihad Nassif, aber da wusste man auch, dass Tom Jemski da der klare Favorit ist. Ich habe den Kampf jetzt noch nicht geguckt, aber der wird auch klar gewonnen haben. Also das nichts, was ja irgendwie nur spannend ist und diese ganzen...
Null.
Ja. Also der Frauenkampf ging auch. Also
und ich bin ja durchaus Box interessiert, aber ich verspüre da null Interesse, irgendwie bei YouTube oder irgendwo irgendwas zu googeln und mir da irgendeinen Kampf von denen anzugucken, weil das ist einfach so ein Level, das weiß ich nicht, das gehört eigentlich auch nicht unbedingt ins Fernsehen. Ich denke nicht, dass das Werbung ist fürs Fernsehen. Auch wenn man da irgendwie Roman Fress, weiß ich nicht, der braucht 4 Runden für diesen Erdogan, den Bremer in Light Heavyweight in 2 erledigt, ist okay, aber boah, und das als Hauptkampf, schwierig,
ja,
finde ich.
Da also, hat halt ein Hauptkampf gefehlt, muss man sagen, Böse oder halt, ja, hatten sie jetzt halt nicht, ne, das ist halt noch kein Hauptkämpfer, ja. Okay, aber dann muss man die Veranstaltung halt anders machen, so, oder warten, ja. Aber den besser aufbauen, dass die Leute ihn ein bisschen kennenlernen. Naja, okay, haben sie alle Geld verdient, hoffen wir, dass es beim nächsten Mal besser wird. Aber so begeistert man auf jeden Fall nicht die Boxfans fürs Boxen. Erst recht ist man keine Konkurrenz für so einen Schwergewichtskampf zwischen Anthony Joshua und Kuprat Pule. So, deswegen, ja, war das die Entscheidung sowieso leicht, was man da guckt, ne?
So ein bisschen. Ja, das ist ja sowieso Wahnsinn, das auf den gleichen Tag oder die gleiche Uhrzeit zu legen, das ist, naja, muss man nicht verstehen. Aber gut, vielleicht ist die Zielgruppe ja auch da nicht sonderlich interessiert an internationalen Spitzenkämpfen, wer weiß das schon. Gut, dann gab es noch eine Veranstaltung im Airport Hilton in Miami, Florida. Noel Gevor kämpfte gegen Jesse Bryan. Auch da stehen bei Boxrec noch keine Ergebnisse, soweit wir in Erfahrung bringen konnten. Hat Noel Gevor wohl gewonnen, aber wie und ob und wie ganz genau, wissen wir nicht. Also das steht noch nicht im Boxsack drin und im Fernsehen scheint es auch nicht gekommen zu sein. Von daher können wir da eigentlich auch nichts Schlaues zu sagen, denn wir haben es einfach nicht sehen können.
Ja, es gab nur Ausschnitte zu sehen in seiner Story bei Instagram. Da hat man halt gesehen, dass er auf jeden Fall gewonnen hat und in einem Cage gekämpft hat, so ein paar Kampfausschnitte, aber die sind jetzt auch zu kurz, um da irgendwie zu sagen, was da abgelaufen ist und wie lange es ging. Auf jeden Fall hat man jetzt keinen krassen K.O. gesehen, deswegen hätte er es wahrscheinlich gepostet, so, aber kann man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich über die Runden ging, keine Ahnung, oder es hat keiner aufgenommen, aber müssen wir noch abwarten.
Ja, kommen wir zu dem, ja, wahrscheinlich größten Kampf am Wochenende. Anthony Joshua traf auf Kubrat Pulev in der Wembley Arena in London. Ja, also, wie soll man sagen? Pulev war Pflichtherausforderer. Und er lieferte ja ungefähr das ab, was man erwarten konnte. Oder, Samira, fandst du ihn irgendwie besser oder schlechter, als du gedacht hattest?
Sagen wir mal so, er ist auf jeden Fall fitter erstmal in den Ring gestiegen als sonst oder als zuletzt. Das hat man auch gesehen, er war schmaler, ich glaube 4 Kilo leichter als beim letzten Mal oder so ungefähr. Das ist ja schon mal meistens ein gutes Zeichen, so dass er halt den Kampf ernster genommen hat, richtig, also ein bisschen härter trainiert hat, auch Gewicht gemacht hat. Muss man ihm zugute halten. Aber ich bin halt auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits wurde ja Kubrat Pudev ziemlich stark geredet von den DAZN-Kommentatoren, weil er, also man muss ihm natürlich, wollen wir mal den Kampf zusammenfassen. Also eigentlich hat für mich AJ den Kampf dominiert. In der 9. Runde war Schluss durch K.O. für Joshua. Die ersten Runden gingen alle klar an AJ. Ab der 4. konnte man so langsam, weiß ich nicht, ein bisschen anfangen zu diskutieren. Einige haben da so 4., 5., manche, weiß ich nicht, ob die 6., doch genau, die 6. habe ich auch für Pulev. Eigentlich habe ich nur die 6. Pulev gegeben, die anderen waren ein bisschen enger, aber die muss man Pulev nicht geben. Für mich gab es eigentlich keine Runde, die man Pulev zwingendermaßen geben musste. Also ich habe das auch nochmal nachgeschaut, auch ein zweites Mal, auch nach Minuten, also dann wirklich auch mal die engen Runden mir angeguckt und so nach, na, wer hat die erste Minute gewonnen, wer hat die zweite gewonnen, die dritte. Zum Beispiel in Runde 4, da war Joshua die erste Minute besser, Pulev die zweite, die dritte war ausgeglichen. Also kannst du die Runde auch 10-10 geben, aber im Gesamturteil dann fand ich Joshua durch seine Aktion stärker. Genauso ähnlich was. Ja, was auch in der 5., die 6. haben manche ja auch recht eng gesehen, so, aber die 6. war für mich auch so, also die kannst du beiden geben, so. Ich habe es dann ausgeglichen, dann hat Pulev die bekommen, so, aber im Endeffekt war das keine Runde, wo Pulev von der 1. bis zur 3. Minute wirklich dominiert hat, dass er bei mir eine Runde gewonnen hat, wie die Kommentatoren das da teilweise gesagt haben, dass er irgendwie locker auf jeden Fall 4., 5., 6. oder so hat. Ich finde das überhaupt nicht. Er hat gute Aktionen gebracht, aber halt viel zu wenig, er hat keine Workrate einfach an den Tag gelegt, er hat manchmal so sprunghafte Attacken, gute Konter, hat manchmal auch natürlich auch getroffen so, aber sonst hat er halt wenig gemacht, er hat halt dann auch nicht mit seinem Jab gearbeitet, war für Joshua leicht auszurechnen, Joshua hat sich teilweise ein bisschen, er war halt nicht so dominant, das war glaube ich der Fehler von Joshua, ne? Die Mitte des Kampfes hat er sich irgendwie ein bisschen zurückgenommen und die Runden halt einfach, die Minuten nicht so dominant gestaltet, wie man das hätte vielleicht erwarten können. Deswegen zweifeln ja manche dann als auch an Joshua, weil viele sagen, okay, hat er jetzt nicht so krass so wie der Dominator die ganze Zeit ausgesehen. Aber ich meine, der hat den Kubrat Pudev viermal zu Boden gestreckt. Ein anderer Ringrichter hätte den Kampf nach Runde 3 abgebrochen, weil Kubrat Pudev sich einfach zweimal weggedreht hat. Hallo?
Also ich das fand ich, das war auch der Hammer. Weil, also in Runde 3, vor allem das eine Mal hat er sich ja richtig lange weggedreht, so in die Ecke, und der hat ihn dann ja angezählt, wo er, glaube ich, mit keiner Hand oder keinem Körperteil auf dem Boden war, soweit ich das gesehen habe, da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich der Moment, wo man das Ding abbrechen muss. Weil das kann man ja nicht weiterlaufen lassen, wenn sich jemand so wegdreht.
Vor allen Dingen Joshua hat ja nur aufgehört zu schlagen, weil er sich weggedreht hat. So, ja. Sonst hätte er ihn ausgenockt, direkt schon. Also ich meine, du hörst ja dann auf, weil du denkst, der Ringrichter macht jetzt was Kluges und bricht es ab oder geht halt dazwischen, weil es ist einfach so, wenn du dich umdrehst, dann ist es eine Aufgabe und dann muss man eigentlich diesen Kampf abbrechen. Und eigentlich hat er Glück gehabt, Glück im Unglück, ich weiß es nicht. Er hat natürlich dann noch mehr kassiert, so wurde dann noch viel härter dann K.O. geschlagen, aber eigentlich wäre der Kampf... Also ich hätte den abgebrochen, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist eine Aufgabe, das macht man nicht. Und das hat auch den Joshua abgehalten, ihn da direkt zu finishen, so nachzusetzen. Also ich fand den Ringrichter eh nicht so gut. Also ich weiß nicht, ich finde auch, er hatte den Kampf, finde ich, nicht so richtig gut unter Kontrolle. Auch mit dem Clinch, mit den Nackenschlägen, die ganze Zeit auf den Hinterkopf. Hat er auch nie was gesagt, also viel zu wenig, oder? Die haben sich die ganze Zeit auf den Hinterkopf geschlagen. Hat er mal irgendjemanden richtig ermahnt, so?
Nein.
So richtig? Das muss auch nicht sein. Dann haben sie die ganze Zeit gesprochen miteinander. Pulev hat seine Grimassen gezogen. Also wie fandest du denn insgesamt die Darstellung? Warst du jetzt zufrieden von, also findest du Joshua kann man kritisieren? Oder findest du eher Pulev hat überrascht? Also Pulev hat auf jeden Fall ein sehr gutes Kinn gezeigt. Also da muss man sagen, okay, da hat er vielleicht überrascht. Weil er ist aufgestanden, er ist nicht liegen geblieben, er wollte weiterkämpfen, hat gezeigt.
Ja.
Aber im Endeffekt konnte er nichts dagegen halten.
Ich glaube, Joshua hat schon ziemlich viele Körner in der dritten Runde so reingeworfen, um das Ende zu suchen. Und deswegen war der vielleicht auch, sagen wir mal, in den mittleren Runden dann so 4, 5, 6, vielleicht nicht mehr ganz so, hat er sich noch ein bisschen zurückgenommen, weil er da halt ein bisschen mehr investiert hat und Pulev irgendwie zweite Luft bekommen hat oder wie man das auch immer nennen mag, so halt im überschaubaren Rahmen, und hat ihn dann einfach erstmal ein bisschen machen lassen, stehen lassen. Aber es gab auch so ein paar Szenen, so wie nach dem Gong, dass die sich da noch weitergeschlagen haben. Und da hätte ich mir, also
erst
da fand
der eine,
ich auch,
dann der andere, ne?
Ja, da denke ich mir auch.
Hallo?
Wenn dich da einer auf, ich meine, wenn Pulev, vielleicht hat er das auch provoziert, dass er vielleicht in solche Situationen kommt, um irgendwie aussteigen zu können, weil wenn so ein, da kann man sich dann vielleicht auch mal hinlegen oder so. Das, aber ja, aber insgesamt muss man sagen, es ist die zweite K.O.-Niederlage für Kubrat Pulev. Wladimir hat ihn ja einiges schneller auseinandergenommen. Gut, man kann sagen, vielleicht, wenn er sich richtig in den dritten abgebrochen hätte, was auch gerechtfertigt wäre, wäre es auch okay gewesen. Aber im Großen und Ganzen war es natürlich ein Kampf, auch den die Welt nicht unbedingt gebraucht hat. Ich meine, es war relativ klar, was passierte. Also, dass Joshua gewinnt, niemand hat mit was anderem gerechnet. Aber so in den mittleren Runden fand ich Joshua jetzt nicht ganz so souverän. Also zumindest, man muss ja immer davon ausgehen, was für einen Anspruch man an Joshua stellt. Er ist nun mal der Mann mit den meisten Gürteln momentan im Schwergewicht. Und er ist so für manche vielleicht die Nummer 1. Vielleicht für manche sicherlich auch Fury, man weiß es nicht. Aber so an so einem Heavyweight, wenn man jetzt mit dem Anspruch daran geht oder ihn als Heavyweight-Dominator betrachtet, dann könnte man sich vielleicht schon wünschen, dass er das auf jeden Fall ein bisschen schneller und noch souveräner erledigt hätte. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht da zu Tode kritisieren oder so. Das war schon ganz, ganz solide. Vielleicht ein Ticken mehr hätte man sich schon erwarten können, aber ich denke, Pulev war solide aufgelegt und ja, schwer das zu vergleichen. Ich fand es nur, wenn man das so in der Historie betrachtet, hat Wladimir das souveräner gelöst als Joshua. Nicht unendlich viel souveräner, aber ein bisschen souveräner. Und ja.
Ja, zumindest hat er bis zum Abbruch in der fünften Runde oder bis zum K.O. die Runden halt viel klarer gewonnen. Und da sind ja auch mehr krass, also gefühlt sind da mehr harte Hände so richtig, also so an den Kopf von Pulev gegangen, ne? Also das ist ja halt richtige Bomben, und außerdem muss man sagen, das war 2014. Das heißt, das war jetzt nicht der Pulev von jetzt, sondern das war halt ein jüngerer und fitterer Pulev, kann man ja ihm unterstellen.
Wahrscheinlich,
das heißt,
ja,
eigentlich war es dann schwerer, ihn zu boxen, und Joshua hat halt nach der dritten Runde so ein bisschen nachgelassen, und da muss man dann im Vergleich schon sagen, dass Wladimir da viel dominanter, auch für mich im Rückschau, viel dominanter bis zum K.O. aussah. Da war halt keine Frage so, dass man irgendwie überlegen musste, wem gibt man jetzt die Runde so, oder manche sogar Pulev die Runde gegeben hätten. Da hat man gar keine Runde Pulev gegeben, das war klar. Da musste man auch nicht diskutieren so. Also ich hatte auch so das Gefühl, für mich war das eine extrem klare Vorstellung von Wladimir. Er hat ihn viel besser besiegt. Bei AJ, ich weiß nicht, hast du Kubrat Pulev, würdest du ihm eine Runde zwingend geben? Und wenn ja, welche?
Boah, zwingend, ich wüsste jetzt nicht zwingend welche, aber dass man ihm die eine oder andere, gerade so 4, 5, 6, dass man ihm da ein, zwei Runden geben kann, kann man sicherlich machen, aber ich sehe jetzt nicht, dass er da irgendwie die Runden ganz klar gewonnen hätte oder sowas. Also da kann man ja nicht von sprechen. Er ist dann ganz solide gelöst, aber im Grunde war es schon sehr souverän von Joshua, aber wie gesagt, von so einem Dominator oder einem Dominator-Kandidaten oder jemand mit auch diesen vielen Titeln erwartet man eigentlich irgendwie so ein bisschen was Spezielles. Und er hat ihn auch auf jeden Fall zwischenzeitlich sehr, sehr weh getan, dem Pulev, aber richtig hört war der dann am Ende wenig von den Händen von Joshua. Also ich hätte mir da auch gewünscht, dass er ein bisschen mehr Damage noch anrichtet an Pulev. Aber ja.
Der war doch schon viermal zu Boden. Warst du, meinst du, so richtig einen Schlag?
So richtig, ja, aufsteht? Der so richtig durchrüttelt so.
Obwohl am Anfang dachte man schon, der bleibt liegen, ne? Obwohl ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, wo ich die ersten Runde gesehen habe, ja, das geht über die Runden so. Das hat ja so angefangen, da dachtest du ja, okay, Joshua boxt es jetzt klug mit seinem Jab, geht kein Risiko ein und boxt es jetzt 12 Runden lang seinen Stiefel runter. Hätte auch passieren können, aber er hat auf jeden Fall noch den vorzeitigen Sieg geschafft. Das hat irgendwie auch jeder erwartet. Ich meine, er sagt selbst, er ist die Nummer 1 im Schwergewicht. Er sagt es von sich.
Genau, und da muss man auch genau, zum Anspruch, an einem Anspruch rangehen.
Messen ja. wir ihm jetzt natürlich, wir legen einen sehr hohen Anspruch an ihn an, weil er ihn selbst an sich anlegt. Und ich glaube, er wurde halt auch gefragt, weil The Ring hat halt den Gürtel Tyson Fury an Nummer 1 sozusagen platziert im Schwergewicht. Und er meinte halt, ja, er findet erst halt die Nummer 1. Und wenn wir jetzt auf Fury zu sprechen kommen, also ich weiß nicht, man hat natürlich schon ein paar Schwächen gesehen, dass AJ treffbar ist und nicht konstant dominiert. Und ich glaube, also wenn er jetzt gegen Fury boxen würde demnächst, dann ich würde alles auf Fury setzen. Ich glaube wirklich, ich würde alles auf Fury setzen. Ich sehe da nicht, ich weiß nicht, für mich hat er, ist er das bessere Paket so. Und ich glaube, dass Joshua für wenige der Favorit ist, ehrlich gesagt. Weil Fury kann halt mehr, so würde ich einfach mal sagen. Natürlich kann er ihn K.O. schlagen, aber Fury kann ihn halt auch K.O. schlagen und er kann ihn viel besser austanzen. Ich meine, was hat Robert Pulev? Er hat keine gute Beinarbeit gehabt. Gegner hat sich teilweise bewegt, aber hat auch nicht so perfekt den Ring ab, so gut Ring abgeschnitten wie Andy Ruiz, hat es viel besser gemacht. Hat viel zu schlechte Workrate, viel zu wenig gearbeitet, immer mit seinen Händen so rumgefuchtelt, ohne zu schlagen. Also, das ist ja ein ganz anderer Gegner, so von daher. Also, das kann dann, also ich freue mich auf diesen Kampf. Den Kampf wollen alle so. Der muss hoffentlich auch kommen und dann mit Zuschauern, wenn alles wieder möglich ist, am besten so irgendwie im Sommer ein Riesenstadion. Ich weiß nicht, Joshua, ob er, dann wird sich zeigen, ob er die Nummer 1 ist. Ich würde es bezweifeln, aber vielleicht siehst du das anders.
Ja, schwer zu sagen, ne? Also, wenn man jetzt den Kampf als Maßstab nimmt, dann würde ich auch sagen, tendenziell eher Fury, weil mit der relativ geringen Workrate weiß ich nicht, ob also nach Punkten wird's nicht unbedingt einfach für Joshua. Und ob er ihn K.O. schlägt, vielleicht. Also das ist schon möglich. Also ich traue das Joshua auf jeden Fall zu. Es ist halt ein enger Kampf, ne? Das ist schwer, da große Prognosen abzugeben. Aber
und Wilder? Was würdest du da sagen? Also ich finde Wilder fast noch schwerer, weil bei Joshua finde ich, sieht, also ein bisschen finde ich, sieht man, dass Ruiz ihm im ersten Kampf umgehauen hat. Also man sieht, dass er ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen vorsichtiger teilweise agiert. Also oder man bildet sich das vielleicht auch ein, ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Ich meine, das sah ja bei Klitschko auch so aus, nachdem die halt ihre krassen Niederlagen haben, nach Corey Sanders und so, sahen die danach halt, haben die einfach ein bisschen anders geboxt. Und ich glaube, das ist auch normal. Irgendwie boxen die Leute dann anders, weil die einfach vorsichtiger sind, was ja auch gut ist so. Aber gegen Wilder, ich glaube, der kann ihn sehr aus dem Konzept einfach bringen, weil er manchmal so unsicher wirkt, so. Weiß nicht, er strahlt manchmal so eine kurze Sekunden so Unsicherheit aus, wenn so jemand auf ihn zurennt und irgendwie irgendwelche Hände schlägt, die er nicht so sieht. Keine Ahnung.
Schwer zu sagen. Ich würde erstmal gerne Wilder wieder im Ring sehen und gegen einen wirklich guten Mann. Und wenn der dann wieder eindrucksvoll zurückkehrt, ja, aber ich glaube, dass so Wilder so ein Typ ist, wenn der einmal, der ist ja auch hart auseinandergeschraubt worden und wenn der, ja, ich weiß nicht, ob der wieder der gleiche sein wird, weil für einen Typ, der halt von der Power und der Athletik lebt, kommt ja auch jetzt in die Jahre, wo das abbaut und wenn die Punching Power halt ein bisschen nachlässt, dann wird's auch schwer gegen Joshua, ne? Also für mich auch ein ultra spannender Kampf, also egal wer von den drei gegeneinander, aber die beiden Kämpfe wären natürlich ein Traum, ne? Aber abwarten, ob das so kommt. Ich glaube jetzt sowas wie Joshua gegen Fury wird man wirklich erst nach Corona sehen, wenn man auch wirklich mal so ein Stadion wirklich ausverkaufen kann. Ich glaube nicht, dass es vorher kommen wird. Aber ich hoffe natürlich, aber ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Weil man muss den Hype doch noch ein bisschen mehr generieren und dann die Zuschauereinnahmen, die ja nicht unerheblich sind, mitnehmen, auch wenn jetzt wieder welche da waren. Aber alles natürlich im überschaubaren Rahmen. Aber so eine ausverkaufte Wembley Arena mit hohen Ticketpreisen, das ist schon was Nettes, ne, so für die Kasse. Oder das Wembley Stadion dann in dem Fall, wird man sehen. Aber ja, das ist auch ein offener Kampf gegen Wilder, natürlich, das ist eng, aber schwer da irgendwie eine vernünftige Prognose abzugeben.
Werden wir tun, wenn sie gegeneinander boxen. Ansonsten habe ich nur gehört, dass Wilder jetzt bald wieder gegen Fury boxen soll. Aber das ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt. Mal schauen, ob es dazu kommt. Auch wenn manche das vielleicht nicht sehen wollen. Weiß ich nicht, zum dritten Mal. Ich würde es mir auch angucken, weil das Spannende ist halt, wie kommt Wilder zurück? Ne? Also das ändert ja dann auch alles. Also wenn er nochmal so krass gegen Tyson Fury untergeht, dann ändert es schon sehr viel. Und wenn er krass zurückkommt, dann ändert es halt auch alles irgendwie, ne? Das steht halt so viel da auf dem Spiel. Den ersten Kampf war eh an, also kann man auch Wilder geben, unentschieden, ausgeglichen, keine Ahnung, war eng. Zweiter Kampf war sehr klar Tyson Fury. Dritter Kampf, Fragezeichen, ne? Kann Wilder alle überraschen, aber mal schauen. Schwergewicht bleibt spannend international.
Ja. Ja, ansonsten gab es noch einige Kämpfe auf der Undercard, die auf jeden Fall erwähnenswert waren. Das Co-Main-Event, wenn man es denn so nennen kann, war Lawrence Okolie gegen Nikodem Jezewski. Ja, und Okolie hat Jezewski einfach nur hart auseinandergeschraubt, dominiert, war schon recht eindrucksvoll für den Cruisergewichtler. Also der hat mir schon durchaus gefallen. Ansonsten gab es noch den Kampf Hugi Fury gegen Mariusz Wach. Mariusz Wach, 20 Jahre alt, aus Polen, 350 Kilo schwer, 2,68 Meter groß oder so ähnlich. Ich weiß nicht, The Zone hat ihn auf jeden Fall immer größer gemacht, als er ist. Ja, aber Hugi Fury hat solide gemacht, hat das besser getroffen gegen das alte Schlachtraus. Ich meine, Mariusz Wach ist ja, da muss man sagen, der Tank ist ja auch einfach ein bisschen leer bei ihm, ne? Wirklich gut in Shape war er nicht. Und ja.
Ist ja auch schon 40 und bei mir hat er nur die erste Runde gewonnen, sonst hat alle Fury gewonnen. 99-91. So haben ja auch, hat zumindest ein Punktrichter auch gepunktet. Die anderen beiden haben 100-90. Das Einzige, was halt interessant zu sehen war in dem Kampf, war halt, dass Huey Fury einen recht großen Cut über dem Auge hatte und der auch ziemlich blutig dann irgendwann aussah. Und man sich gefragt hat, ob der Kampf eventuell gestoppt wird oder ob das ihn krass beeinträchtigt. Aber er hat es gut durchgeboxt so. Aber er ist halt auch irgendwie noch so, er ist schon noch recht weit irgendwie entfernt, so finde ich, von der richtigen Weltspitze da im Schwergewicht. Ne? Es ist halt, er ist kein schlechter Boxer, hat auch irgendwie einen ungewöhnlichen Stil, beide irgendwie, ne? So ein bisschen unorthodox, jetzt nicht so das typische, schöne Amateurboxen, wie man das so lernt, so, aber teilweise effektiv, aber irgendwie so ganz vorne mitspielen, weiß ich nicht, also wird er, glaube ich, nie.
Nee, ich meine, er ist sicherlich jemand, der sicher mal einen Title-Shot kriegen kann, wieder, oder?
Ja, das schon.
Oder der halt jedem einen ordentlichen Kampf liefert, der jetzt nicht unbedingt so ein richtig Hard-Hitter ist oder so, dass der jetzt irgendwo gegen Joshua oder Wilder oder so. Puh, schwierig, ne? Das ist natürlich schon eine andere Kategorie. Aber so, alles, was danach kommt, den Leuten hat er natürlich ja immer enge Kämpfe geliefert, ne? Auch, ich meine, er hat jetzt schon 3 Niederlagen. Und ja, aber das ist alles gegen Leute, gegen Pulev. Knapp verloren gegen Parker, knapp verloren gegen Povetkin, ja, kann man es auch knapp, will ich es gar nicht nennen, verloren. Also alles, was so ein bisschen erweiterte Weltspitze ist, so gegen die wird es dann natürlich eng. Aber er ist auf jeden Fall irgendwo zwischen, weiß ich, Top 15 und Platz 50 oder so einzuordnen. Ist auf jeden Fall grundsolider Mann, den man erstmal besiegen muss, ne? Und wenn man ihn auch klar schlägt.
Auf jeden Fall, ne?
Ja,
er ist 26, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, ne? Das ist halt echt sehr jung, kann auf jeden Fall noch viel lernen, ja, mitnehmen, Erfahrung sammeln.
Genau. Ja, was sonst, die anderen Kämpfe sind nicht sonderlich schön gewesen. Im Schwergewicht Martin Bokoli gegen Sergei Kuzmin hat nach Punkten gewonnen. Ja, Kieron Conway hat nach Punkten gewonnen. Ja, das ist alles nichts, was man groß eigentlich erwähnen müsste oder von großem Interesse wäre, aber ja, aber ansonsten nette Karte, aber insgesamt auch für Joshua Pflichtaufgabe einfach, ne? So kann man es zusammenfassen. Hat er okay gelöst. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Kein Kampf, den die Welt jetzt elektrisiert hat. Gut, das wär's mit dem Rückblick gewesen. Kommen wir zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da gibt es ja eine sehr große Veranstaltung. Also die größte Cash-Cow des Boxens, Saul Alvarez, kämpft gegen Callum Smith, einem Engländer, wie ihr wahrscheinlich wisst, der sicherlich grundsolide ist. Ganz interessant an dem Kampf ist diesmal, dass es anscheinend keine Gewichtsklauseln gibt, zumindest keine bekannt. Ich habe ein bisschen danach gegoogelt, aber es scheint wohl keine Hydrauschen oder keine Ahnung, Hydrationsklauseln, also Wiegen noch am Kampftag nochmal oder Nachwiegen am Kampftag zu geben. was ich sehr positiv finde, was ja auch wirklich selten ist bei Alvarez. Vielleicht machen wir es, weil Callum Smith eher von unten kommt, deswegen hat man das vielleicht dann sein gelassen. Aber das ist wenigstens mal etwas, weil sonst Saul Alvarez, ja, er nennt sich zwar irgendwie Light Heavyweight, Super Mittelgewicht Champion, ja, mag sein, aber er hat ja nie wirklich in diesen Gewichtsklassen gekämpft, sondern das waren immer Kämpfe, wo er seine eigenen Regeln gestellt hat. Und das finde ich eigentlich relativ positiv, dass es diesmal nicht so ist. Und das könnte auch dazu führen, dass der Kampf einigermaßen eng wird, da Callum Smith ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Natürlich ist Alvarez ganz, ganz klarer Favorit. Und er wird wahrscheinlich auch gewinnen, weil in Amerika wird ein Engländer wahrscheinlich eher nicht das Urteil bekommen, wenn es hart auf hart kommt, selbst wenn der Kampf eng wird. Weiß man ja bei Alvarez, wenn es da irgendwie eng wird, dann wird das schon irgendwie geregelt. Ja, oder, weiß ich nicht, Samira, gibst du Callum Smith da irgendwelche Chancen?
Ja, also ich gebe ihm auf jeden Fall die Chancen, dass er sich da gut präsentieren kann. Ich meine, der hat auch einen sehr guten Rekord, 27 Siege, 19 durch K.O., ist 30 Jahre alt, jetzt auch irgendwie kein Box-Opa. Stand schon gegen ganz gute Leute im Ring, wie George Groves, ne? Also, und hat die auch besiegt, so durch K.O. in der siebten Runde. Also er hat schon auch gegen gute Leute geboxt, muss man sagen. Auch namhafte, die einem was sagen, ist nicht nur irgendwelche No-Names oder hier Rocky Fielding kennt man ja auch, Nicky Holzken. Also der hat schon nicht schlecht, oder hier Hassan Nadam Nikam, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich meine, der ist schon ein guter Mann, so, aber natürlich glaubt man, ja, gegen Saul Alvarez Canelo wird da den Sieg einfahren, die Frage ist halt wie, so, wie schwer kann er es ihm machen, so, ja, es könnte schon eng werden, also ich meine, der hat viel Erfahrung, musste schon mit vielen Situationen umgehen, also ich glaube, dass es möglich ist, dass er sich da recht gut präsentiert, muss man mal gucken, ob das mit dieser Gewichtsklausel da, oder stimmt, dass es da nicht irgendwie so extra Regeln gibt. Vielleicht dürfen sie nur nicht drüber reden. Könnte ja auch sein, wenn es im Vertrag steht. Das weiß man ja immer alles nicht so genau. Aber ja, Canelo ist jetzt halt wieder leichter, ne? Nach Sergei Kovalev, Halbschwergewicht, so nimmt jetzt ein bisschen ab. Ist wahrscheinlich für ihn auch ein bisschen besser, leichter zu boxen oder einfacher, weiß ich nicht. Oder fühlt sich wohler, ist halt eher das Gewohntere, würde ich einfach mal sagen. Aber ja, eigentlich habe ich keinen wirklichen Zweifel daran, dass Alvarez da keinen Zweifel, dass er gewinnt. Er wird den Kampf gewinnen, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das vorzeitig schafft. Ja, ist auch möglich. Schafft er das vorzeitig? Also eigentlich, klar, wenn er einen Sergei Kovalev ausnockt, so, dann schafft er auch einen Callum Smith auszunocken, so im Endeffekt, so, wenn er das will.
Ja, aber einen hydrierten Kovalev, ne?
Das ja, okay, ist halt, stimmt, das ist halt, ja, okay, aber er hat ja auch schon andere Leute ausgenockt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass
er... Die oft auch in irgendwelche komischen Gewichtsklauseln gedrängt wurden.
Also würdest du sagen, dass das so viel, dass er das vielleicht dann nicht schafft, wenn das Gewicht so ein bisschen normaler alles...
Ja, wird man sehen, ne? Wie
souverän. Nein, es wird auf jeden Fall schwerer, ne? Ja.
Ja, wird man sehen, wie souverän ihr das löst, ne? Also, das ist ja das, für mich wäre auch Alvarez ganz klare Pound für Pound Nummer 1 wahrscheinlich, aber diese ganzen Gewichtsklauseln, die stören mich derart immens bei ihm, also das finde ich fürchterlich, also das ist für mich ist irgendwie nicht ehrlich so, ne? Das macht dann den Eindruck, ja, es wird ja beliebig aufsteigen können und alles schlagen können. Aber wenn es doch kann, dann muss ich doch diese Leute nicht so runterdrücken und schwach machen am Kampftag, also weiß ich nicht. Deswegen, ich glaube schon, dass Callum Smith auf jeden Fall in der Lage sein wird, ihm einen sehr engen Kampf zu bieten. Das denke ich schon. Ich glaube auch, dass er durchaus überraschen wird. Am Ende des Tages wird Alvarez gewinnen, aber ich
meinst du nach Punkten? Also würdest du sagen, ja, auf jeden Fall, es geht über die Runden?
Mhm. Ich würde sagen, Punktsieg, Alvarez knapp. Wäre so mein Tipp. 116, 112, so das, ja, irgendwie sowas. Einigermaßen eng, aber ich traue da Callum Smith einfach mal viel zu.
ja, würde ich auch gerne so sehen. Also die beiden 12 Runden zu sehen, ist ja auch eine Augenweide. Aber trotzdem, ich kann mir ja trotzdem auch ein bisschen, zumindest, dass jemand mal runtergeht. Vielleicht bleibt er nicht liegen und so. Aber dass jemand angezählt wird, kann ich mir schon auch vorstellen. Mal gucken. Oder ich wünsche es mir vielleicht mehr. Das hat keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch ein Kampf, der schön ist, dass wir den jetzt noch dieses Jahr überhaupt sehen können. Ne? Ist jetzt irgendwie cool. Nach Joshua können wir jetzt nochmal Canelo im Ring sehen. Also, ja, endet das Boxjahr ja dann doch etwas, ja, besser als gedacht vielleicht, ne?
Ja, ist zumindest ganz, ganz solide. Ne? Ist auf jeden Fall ja schon einer der besten Kämpfe des Jahres, kann man sagen. Ne? Die Undercard ist nicht allzu schön besetzt. Da ist eigentlich auch nichts, was man wirklich erwähnen muss. Da ist nicht mal eigentlich ein Co-Main-Event, wo man sagt, ja, das ist aber jetzt echt lecker oder so. Ja, das ist eigentlich auch nur die üblichen Aufbaukämpfe. Das sind eigentlich, ja, ist nichts wirklich, was einem jetzt vom Hocker reißt. Also ich müsste jetzt auf nichts näher eingehen. Es gibt allerdings noch ein paar Kämpfe, auf die wir ja zumindest eingehen wollen. Am Freitag kämpft im Hard Rock Hotel in Casino in Florida Gennady Golovkin. Es wird auch nicht mehr als ein Stay-Busy-Kampf sein. Der Gegner sieht nett aus mit 21-0. Ist nett, aber es sollte eigentlich auch keine große Hürde für Golovkin darstellen. Ist im Grunde auch nur ja auch ein Stay-Busy-Kampf, so muss man es nennen. Alles andere als ein Sieg von Golovkin würde die Boxwelt dann doch schon sehr überraschen. Im Supermittelgewicht ist noch ein Kampf Ali Akhmedov gegen Carlos Gongora. Beide ungeschlagen. Ganz, ganz interessante Sache. Das ist John Ryder vielleicht auf der Karte erwähnenswert, aber es ist auch nichts wirklich Großes. Ansonsten gibt es einen weiteren Stay-Busy-Kampf. Das wäre auch ein Kampf, wo die eigentlich vielleicht gegeneinander wäre, vielleicht interessant gegen Ramirez und Golovkin, aber kommt natürlich nicht. Und zwar Gilberto Ramirez kämpft gegen Alfonso Lopez. Ja, Gilberto Ramirez immer noch ungeschlagen. Jetzt im Light Heavyweight ist im Grunde auch nur ein Stay-Busy-Kampf. Irgendwie Gilberto Ramirez absolut irgendwie unterm Radar, so die letzten Jahre eigentlich dafür, dass er Mexikaner ist. Weiß ich nicht, vergeudet man da irgendwie Zeit, ne? Weil da geht irgendwie nicht mehr so viel voran bei ihm. Also gerade in der Gegnerschaft, klar, wir haben jetzt Corona, aber ja, im Grunde auch nur Stay-Busy-Kampf. Da muss man abwarten, bis die Gegner dann irgendwann mal wieder ein bisschen spannender werden. Ansonsten gibt's das große Comeback noch im Universum-Gym in Hamburg. Oder im neuen Universum-Gym, es ist ja nicht mehr das alte Gym. Felix Sturm kämpft gegen Timo Rost. Ja, wird gewinnen.
Die große
Frage. Ja, was will man dazu sagen? Er würde auch mit 2 Promille und einer Hand wahrscheinlich gegen Timo Rost gewinnen. So, ja. Weiß ich nicht.
Also du denkst nicht, dass wir da irgendwie die Überraschung von Felix Sturms Schwäche erwarten können, weil er so lange nicht geboxt hat oder so? Dass
Nein.
Der Gegner zu schlecht. Also Timo Rost hat schon so ein normales, solides Niveau, aber ich meine, der ist ganz weit entfernt von dem, wo Felix Sturm schon mal war. Sagen wir mal so, sein bester Kampf hat 2 Sterne und der war gegen Gino Kantas oder den keiner kennt. Keine Ahnung. Von daher, der weiß gar nicht, wie das ist, mit so jemandem im Ring zu stehen wie Felix Sturm. Ne? Also ist halt so auch technisch. Sturm ist halt ein sehr guter Techniker und das wird er halt immer noch haben, auch wenn er langsamer ist oder nicht mehr so schnell, klar, wie zu seiner Prime und so. Trotzdem ist er 1000-mal besserer Techniker als Timo Rost. Ist halt so. Was, ne? Also das, außerdem hat er auch gar keinen Punch. Und wenn man nicht mal Punch hat gegen Felix Sturm, dann kann man ja eigentlich gar nichts. Also er hat 25%, seine K.O.-Quote ist 25%, hat 10 Siege, 3 durch K.O., 2 Unentschieden. Ja, keine Ahnung. Also was ist das für erstmal, der Rekord ist schon nicht so besonders gut und dann.
Nein, das ist Quatsch. Ich meine, so ein Comeback-Kampf ist okay, ne? Aber der Gegner ist natürlich, das ist halt sehr überschaubar. Für jemanden wie Sturm mit derartig gutem Skill im Vergleich jetzt zu Timo Rost. Also das sollte keine große Herausforderung darstellen. Würde mich ziemlich sehr wundern, wenn er da irgendwie den Roster irgendwie ewig stehen lässt oder so. Ich würde da schon einen vorzeitigen Sieg von Sturm erwarten. Ansonsten, José Ladue kämpft noch in guter alter Universum-Tradition. Endlich hat man darauf zurückgegriffen, wieder Argentinier einzufliegen. Das ist sehr löblich. Das hat man ja früher schon gemacht, ne? Und da hat man sich vielleicht jetzt erinnert. Denken, wir müssen mal das internationalen Anschein wahren, dass man hier so internationale Kämpfe macht. Da holen wir mal so einen richtigen Argentinier. Und da hat man den Marcos Antonio Ahumada, genau den richtigen Mann gefunden, den Ladue sicherlich auch vorzeitig fällen wird. Alles andere wäre eine Schande, kann man sagen. Interessant finde ich noch Ronald Ramos im Superfliegengewicht. Ein Kolumbianer, 42-18-4 der Rekord.
44 Jahre alt, hast du schon gesehen.
Ja, kämpft gegen Tassif Khan. Einen Engländer. Da fragt man sich auch, wie kommt das zustande? Das ist ja schon interessant.
Also die ganze Karte sieht irgendwie so aus, als hätte Universum so eine Versteigerung veranstaltet. Wir machen einen Hauptkampf mit einem großen Namen von früher, Felix Sturm, und José Ladue, der halt auch bei ihnen ist, und alle anderen
gegen einen schönen Argentinier.
Ja, genau, alle anderen können sich von irgendwo überall einkaufen. Ich meine, die haben sogar Giuseppe Lauri wieder da. Also ich meine, also sogar er tritt wieder auf. Ich meine, dass der überhaupt noch boxt, ist eh schon ein Wunder. Ansonsten kenne ich Tai Janiri, das ist aus Berlin, den kennt man, weil sein Vater hier ein Gym hat, deswegen sagt er mir was, aber alle anderen.
Da hat man auch auf die üblichen schönen Serben zurückgegriffen, ne, der kommt auch richtig mit dem Renault Master, kommt der da vom Balkan durchgefahren wahrscheinlich. Kommt am Kampftag an, beim Wiegen, danach schläft er wahrscheinlich in seinem Renault Master und dann kommt er zum Kampf verschlafen oder mit Rückenschmerzen, dann tritt er an. So stelle ich mir das vor. Aber ist, ja, gut. Die ganze Karte ist halt von der Qualität einigermaßen überschaubar. Aber ich finde das fantastisch mit den Argentiniern. Man muss natürlich sagen, und Brasilianer hat man auch noch, ne, als Gegner für Landroy Thomas hat man auch noch einen wunderbaren Brasilianer engagieren können. Sehr schön. Also, das ist schon interessant. Wie das alles so zustande kommt. Weil man kann nicht sagen, dass sie alle dann mit einem Bus, sieht man manchmal, dass sie ja nur so aus einer Ecke Leute holen, die dann ja wirklich zusammen mit dem Bus anreisen und sich verprügeln lassen. Aber diesmal ist das echt gemixt so, ne?
Die kamen alle mit ihrem eigenen Bus an. Aus verschiedenen Windrichtungen.
Ja, ist schon erstaunlich.
Ja, okay. Also, aber man muss schon sagen, also dafür, dass wir jetzt hier gerade Corona haben und der Lockdown kurz bevorsteht, hier am 16. Dezember, ist es schon teilweise wirklich erstaunlich, aus wie vielen verschiedenen Ländern da die Gegner anreisen, auch gerade jetzt noch, ne? Also Italien, okay, ist vielleicht noch einfacher, aber so weiter weg, Argentinien, Brasilien ist ja schon recht weit.
Ja, das ist total bekloppt, jemand wie Ronald Ramos gegen Tasif Khan im Superfliegengewicht auf der Undercard in einem Hamburger Gym, das ist...
Ich frage mich auch, wer das gucken, weil das wird ja bei Bild übertragen. Ich meine, ob das jetzt für die deutschen Zuschauer alles jetzt so spannend ist. Wahrscheinlich wird das meiste gar nicht gezeigt, oder hoffe ich mal, weil sonst ist es ja ein bisschen zu viel. Also irgendwann so nur so Kämpfe auf diesem Niveau will man dann halt irgendwann auch nicht sehen. Also das kann, eigentlich ist, guckt man sich nur für den Sturm an im Endeffekt.
Ja, auch dass man jetzt diesen Argentinier einfliegt, das ist nett, zum Beispiel für den Ladue, aber was soll das? Also das ist ja natürlich ein Quatschkampf, ne? Der wird den schnell fällen und wahrscheinlich in der ersten Runde schon. Ich hoffe nur, dass er mal vorher ein Interview mit den Aumada macht, wo der ankündigt, dass er den großen Sieg gegen Ladue einfahren wird. Ähnlich wie damals Gonzalo Omar Basile gegen Dimitrenko. Unvergessen. Das werde ich nie vergessen, wie er angekündigt hat, den Dimitrenko zu zerstören.
Er hat auch seine letzten drei Kämpfe auf alle verloren. So, das ist halt auch nicht, ich meine, wer sucht sich auch so eine Gegner aus, ne? Alle irgendwie sogar die letzte K.O.-Niederlage, dritte Runde. Also.
Vielleicht ist er irgendwie auf dem Frachter oder so, gerade am Hafen da oder so.
Achso, die steigen dann kurz ab so und dann fahren die wieder.
Ja, das ist ja irgendwie.
Stimmt, das könnte sein. Oder die dürfen,
Schiffsarbeiter oder ist da das.
Gerade so in Hamburg, weißt du, die dürfen wegen Corona nicht auslaufen und nach Hause fahren und dann nehmen die nochmal so extra Taschengeld mit.
Okay, also
echt fies, aber so ein bisschen.
Wenn deine jungen Hörer vielleicht irgendwelche Hintergründe weiß, insbesondere wie Marcos Antonio Aumada, wie der wohnt und wie der da hingekommen ist, und Ronald Ramos interessiert mich auch. Wie kommt ein Superfliegengewichtler wie Ronald Ramos auf die Card? Ein Mann aus Kolumbien. Wie geht das? Der eigentlich nur in Kolumbien vorher gekämpft hat. Auch davon könnte es die Antwort ein Frachter sein. Man weiß es nicht. Der Renault Master kann nicht durchfahren von Kolumbien nach Hamburg. Das klappt nicht. Ja, ist eine gute Frage, wie das zustande kommt in Corona-Zeiten. Also interessant.
Ja, erstmal das. Und man fragt sich auch, was machen die ganzen anderen Universum-Boxer? Also haben die keine mehr? Also warum boxen die da nicht? So, das ist halt, die haben ja noch andere Leute so. Aber können die alle nicht so boxen? Ich weiß nicht, also das ist halt so ein bisschen, also für den Stall oder zumindest ein paar andere deutsche Boxer da unterbringen, die man irgendwie kennt und so die Zuschauer ein bisschen, mit denen die vielleicht, oder wenigstens die Hardcore-Boxfans ein bisschen was mit den Namen anfangen können, so, aber irgendwie jetzt Wahnsinn. Da irgendwelche Leute auf die Karte zu packen, nur damit es voll ist, damit man das dann irgendwie bei Bild Plus verkaufen kann oder sich da einkauft oder Geld dafür bezahlt, dass es übertragen wird. Wahrscheinlich er. Aber ich meine, wer will das denn sehen, so, ne? Wer will das dann wirklich sehen? Das guckt, also ich guck das, ich kann mir das wirklich nicht alles da auf der Karte. Ich liebe Boxen, aber nur solche schlechten Aufbaukämpfe zu sehen und dann alle hintereinander, finde ich wirklich eine Qual. Also ich wirklich kann mir das dann auch nicht angucken, weil ich denke mir so, ich habe bessere Leute in meinem Gym, als die da als Profiboxer sind. Ist echt so. Vielleicht nicht ganz viele, aber manche sind auf jeden Fall ein besseres Niveau und das kann einfach dann nicht wahr sein, so dass sowas dann Profiboxer ist oder Boxerin oder...
Ja, also, und wahrscheinlich wird man den Lado eh als K.O.-Monster dann präsentieren, intentional Top-Gegner gehabt mit den Aumada. Da fragt man sich, es gibt wahrscheinlich in vielen Gyms in Hamburg bessere Leute als diesen Aumada. Aber Ladoué, den wird man dann da hinstellen und sagen, ach, schaut her, was ein Mann und so. Aber
ja, bei dem ist, glaube ich, gesundheitlich noch gar nicht klar, weil irgendwie, der ist doch mal umgeknickt, oder? Da war doch irgendwas. Er hat eine Beinverletzung. Anscheinend ist man da sich nicht so wirklich sicher, dass das irgendwie alles wieder passt. Und deswegen ist man sehr vorsichtig jetzt einfach, denke ich mal. Also,
wer weiß. Ja, aber da hole ich mir doch den üblichen Willi aus Georgien oder so. Und ich lasse ihn jetzt einen einfliegen. Aber wie gesagt, vielleicht kommt er auch vom Schiff.
Die warten alle schon, die wurden alle abgeholt von dem Schiff. Ja.
Keine Ahnung. Wer weiß das schon.
Aber wirst du den Kampf gucken? Das ist ja die nächste Frage, weil das Problem, das läuft ja bei Bild Plus, ne? Sonst können wir das Comeback von Felix Sturm. Wirst du dir das angucken?
Nee.
Weil es einfach zu klar ist. Also mich interessiert schon, wie Felix Sturm in Shape irgendwie ist. Also das würde mich schon.
Aber das kann man doch eigentlich gegen so einen Mann wie Timo Rost eigentlich gar nicht wirklich sagen. Und dass hier bei Boxsack steht zwar, dass der Kampf im Supermittelgewicht stattfinden wird, aber dass Sturm das Limit wirklich bringt, finde ich auch ein bisschen sportlich, ob das schafft und ob das wirklich im Supermittelgewicht stattfindet, ja, wird man sehen. Aber wenn man es nicht sieht, hat man eigentlich auch nichts verpasst.
Ja, Felix Sturm sollte sich ein bisschen gegen interessantere Leute in den Ring stellen. Ich meine, er hat ja auch gesagt, er will gerne lieber gegen Oscar De La Hoya. Ich meine, er will ja gleich großes Geld verdienen und hat gleich große Namen ausgerufen, wobei die, glaube ich, in Amerika jetzt nicht so viel Interesse an diesem Kampf haben. Aber ich meine, dann soll er doch einfach mal gegen Abraham in den Ring steigen. So ist halt so. Die Leute wollen nur das sehen. In Deutschland wollen die Leute nur das sehen. Alles andere interessiert keinen Menschen. Eigentlich weiß er das so. Und alles andere bringt auch keine großen Zuschauerzahlen. Deswegen entweder er macht das oder halt, ja, alles andere kann er sich eigentlich auch schenken. Weil ich meine, so viel Geld wird er jetzt auch nicht verdienen, wenn er einen Kampf gegen Timo Rost macht. Ja, im Endeffekt ist es so. Ich meine, sonst... Oder ja, es gibt vielleicht noch ein paar andere, die ganz interessant sind, die, weil sie jünger sind, so ein paar Talente. Aber das Niveau muss auf jeden Fall ein bisschen höher sein, wenn er da noch irgendwas zeigen will. So. Ja, ich überlege noch, ob ich das Abo abschließe, extra für den Kampf. Nur für Felix Sturm. Das muss ich nochmal durchdenken.
mich würden da auch mal die Klickzahlen dann interessieren, wie viele Leute da wirklich reingeklickt haben.
Ja, die erfährt man ja nie vom Bild, ne? Das ist ja irgendwie, hat man das noch nie gehört. Ich glaube, das hat auch einen Grund, warum man das nicht hört, weil wenn die zu hoch wären, dann würden die Leute damit meistens angeben. Dann ist es halt so, ja, die Pay-Per-View war so hoch und so viele haben das geguckt, aber die machen das halt nie und deswegen ist es meistens schon nicht so ein gutes Zeichen.
Gut, ansonsten spoilere ich einfach mal an News, gab es nicht viel, ich habe versucht, irgendwas zusammenzutragen, aber da gab es jetzt nicht wirklich irgendwas, was erwähnenswert war, aber wir haben eine nette Frage erhalten.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und zwar fragte der Matthias, besprecht mal bitte die Legacy von Vitali Klitschko. Aus meiner Sicht einer der am meist überschätzten Boxer. Er hatte immer körperlich unterlegene Gegner, zudem hatte er eine schlechte Beinarbeit. Viele meinen ja immer, er wäre besser als Wladimir gewesen. Das sehe ich auch komplett anders. Wladimir hatte eine gute Beinarbeit, einen deutlich besseren Jab. Meiner Meinung nach würde Wladimir nach Punkten über Vitali gewinnen. Ja. ja, gut. Ich meine, wir wollen ja irgendwann immer noch mal so eine längere Folge
eine
über die Klitschko-Brüder
aufnehmen.
Ja. Aber ich würde dem einfach mal so widersprechen, weil überschätzt weiß ich nicht. Vitali ist bis heute, man muss ja, weiß nicht, 96 zur Olympiade wäre Vitali gereist, wäre er nicht positiv getestet worden. Da fing es ja schon an. Also war er damals wahrscheinlich schon auch schon der Bessere. Vom Skill, von der boxerischen Ausbildung sieht wie Wladimir natürlich besser aus, wirkt reifer, aber Vitali hatte halt einfach so einen ganz eigenen Stil, der halt sehr effizient war. Und man muss dann eigentlich sagen, er hat zweimal verloren. Beide Niederlagen waren aus Verletzungsgründen, einmal Schulter, einmal Cut. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, weiß man nicht. Aber
so
sonst
lag er da vorne gegen Lennox Lewis, lag er bei mir vorne und dafür stehe ich immer ein. Bei mir war Klitschko da der bessere Mann, deswegen wollte er auch nicht aufhören zu boxen. Und Lennox Lewis war ihm auch nicht körperlich unterlegen. Also hallo, Klitschko war leichter, 112,5 und Lennox Lewis hat 116,3 Kilo gewogen. Genauso, oft,
genau.
Also das stimmt ja einfach gar nicht. Genauso wie, wen gibt's noch, der ein bisschen schwerer.
Timo Hoffmann war ihm auch nicht körperlich unterlegen.
Shannon Briggs war auch nicht körperlich.
Aber gut,
okay, der ist bei keinem.
Jenseits von Gut und Böse, ne?
Aber Chris Areola, es gibt schon einige, die waren nicht alle, das, also weiß ich nicht, die waren jetzt nicht alle so körperlich. Und Samuel Peter war auch ähnlich vom Gewicht. Also 112, er hat 115 gewogen. Also das war jetzt nicht so, dass die alle so viel leichter oder kleiner, so, vielleicht die meisten waren natürlich bei den Klitschkos immer kleinere Gegner, aber ich würde da auch eher so Vitali verteidigen, muss ich ehrlich sagen. Außerdem kann man seinen Kampfstil halt nicht mit Wladimir verteidigen, weil Vitali einfach ganz mehr Kickboxen früher gemacht hat und man das immer noch in seinem Kampfstil sieht und deswegen hat er auch am Ende viel mehr Verletzungen und hat halt auch aufgehört zu boxen, weil er halt, glaube ich, da auch Bandscheibenvorfälle und sonst was hatte. Also das hat, wenn du zuerst Kickboxen machst, ich sehe das bei jedem, du siehst es einfach, bei jeder, der im Ring ist, der früher Kickboxen gemacht hat, als erstes, du siehst es einfach, die haben einfach eine ganz andere Beinstellung, die stehen anders und der steht ganz normal, wie jemand, der Kickboxen früher gemacht hat. Also bei Wladimir sieht es natürlich besser aus, weil er halt wie ein Boxer boxt quasi. Aber dass man jetzt so sagen kann, er würde erstmal dieses Bruderduell ist ja eh hypothetisch, aber ich meine, man kann auch Vitali weiter verteidigen, indem man sagt, ja, Wladimir Klitschko wurde von Corey Sanders besiegt und Vitali Klitschko hat ihn eindeutig besiegt. Also hat ihn halt geschlagen, so, weißt du? Deswegen sogar vorzeitig zerstört quasi. Also das ist sehr schwer zu sagen. Ich finde, die haben einfach einen komplett unterschiedlichen Boxstil.
Und auch eine komplett unterschiedliche Karriere. Ja. Also von den reinen Namen ist Wladimirs Karriere vielleicht besser, aber bei Vitali gab es halt gewisse Sachen, wie den positiven Test, dann die lange Pause zwischendrin, der hat ja einmal auch quasi 4 Jahre nicht gekämpft. Wo ihm natürlich auch für die Legacy vielleicht einige Namen fehlen im Rekord. Und der hat natürlich auch schon viele Leute geboxt, die so ein bisschen fragwürdig waren und jetzt nicht die allerhöchste Qualität hatten. Aber das sehe ich jetzt nicht so, dass der überschätzt ist. Weil richtig klar ausgeboxt wurde er nie, der Vitali. Klar, gegen Luis hatte Luis auf jeden Fall krasse Momente, so. Aber dass jetzt, dass er boxerisch, dass Vitali die Grenzen da irgendwo mal ganz klar aufgezeigt wurden, das kann ich nicht so erkennen. Das war bei Wladimir eher der Fall, von daher schwierig.
Die Leute denken das halt, weil er halt so quasi aufgegeben hat, ne, gegen Chris Bird wegen seiner Verletzung. Aber ich glaube, das war auch was ziemlich Schlimmes. Ich glaube, das haben sie, also jemand, der sich vielleicht dafür mehr interessiert, der muss sich einfach nochmal diese Klitschko-Dokumentation reinziehen. Da wird das alles nochmal genau, auch die Verletzungen werden so im Rückblick aufgeschlüsselt. Und da ist dann ziemlich klar, dass die meisten Sachen, wo er aufgegeben hat, ziemlich, ziemlich schwerwiegend waren und auch richtig waren, dass er da aufgehört hat, weil er seinen Körper kennt und auch, da wird auch seine Pause erklärt und so, weil er einfach wirklich körperliche Probleme hatte und deswegen meistens nur aufgehört hat oder pausiert hat und dann überredet wurde und von Stunek dann nochmal weiterzumachen und viele haben ihm auch abgeraten, er wollte es unbedingt, aber sein Körper hat halt einfach nicht immer so mitgespielt, sonst wäre er wahrscheinlich noch viel besser gewesen. Aber auf jeden Fall, ja, würde ich die beiden, ist schwer, klar, wir vergleichen immer alle, aber ich finde, beide hatten irgendwie einen eigenen Stil und wer da jetzt gewinnen würde, weiß man eh nicht. Wladimir hat viel länger jetzt noch geboxt, auch gegen aktuelle Menschen, deswegen ist er viel mehr, also Menschen, aktuelle, also Leute, gegen die wie Anthony Joshua zuletzt, hat man noch im Kopf, Tyson Fury hat man noch im Kopf, so die boxen alle noch. Deswegen ist automatisch so, dass Wladimir die besseren Namen im Rekord hat, weil er einfach auch seine Karriere recht lang war, ne, und durchgehend auch recht oft geboxt hat. Beide waren sehr erfolgreich und ich würde mir wünschen, dass wir so eine Leute wieder hätten, ehrlich gesagt. Also bitte, so gerade die auch oft in Deutschland boxen. So, also das war ja eine Traumveranstaltung, irgendwie Tyson Fury da in Düsseldorf zu sehen. Das wird nie wieder geschehen, nie wieder. Da kann man eigentlich den Klitschkos nur dankbar sein, dass die sowas nach Deutschland gebracht haben, weil guckt euch, was wir heute haben. Guckt euch das an, so. Nie wieder werden so eine
Felix
große
Sturm
Nummer
gegen Timo
herkommen.
Rost oder solche
Ja.
MDR-Veranstaltungen.
Ja, ist wirklich so. Da hatte das Boxen noch so Flair, das war noch richtige Show und so, das war noch so, da waren Weltstars, Megastars in Deutschland. Ich meine, wer schafft es heute noch, die hierher zu bringen? Deswegen war das schon eine geile Zeit irgendwie. Deswegen, ja, kann man auch so ein bisschen der hinterher trauern. Ich tue das auf jeden Fall. Also ich würde mir wünschen, dass wir wieder so krasse Schwergewichte in Deutschland haben. Egal, ob die, woher die jetzt kommen und die Ukrainer sind, Russen, Türken, scheißegal, aber die sollen einfach in Deutschland ein paar Veranstaltungen machen und sie sollen auch mit der Weltspitze echt mithalten können und nicht immer das nur suggeriert werden, dass sie das könnten, obwohl jeder weiß, sie können das nicht. Ich meine, alle anderen verlieren doch im Ausland. Guckt euch die Leute an. Ich meine, Nick Klappert hat jetzt letztes auch wieder verloren, so im Ausland. Es ist halt so, wir
Ja, wenn man dann
Deutsche
im
werden alle
MDR
nur
irgendwie
verprügelt.
Bösel da schon gegen irgendwelche Elitekämpfer im Light Heavyweight kämpfen sieht, das finde ich auch immer äußerst fragwürdig, ne? Aber ist halt das,
Geschäft,
ja,
ja.
und der Status im Moment ist halt nicht schön. Aber ist, wie es ist. Gut, liebe Hörer, ansonsten, ja, wollten wir nochmal unseren YouTube-Kanal erwähnen. Da haben wir jetzt auch einige neue grafische Updates und Raffinessen in den Videos eingebaut. Schaut es euch an, also da sieht man dann halt, während wir über die Veranstaltung kämpfen, zeitgleich dann zumindest die Karte eingeblendet und einige andere Nettigkeiten und Überraschungen. Schaut es euch an. Ist, denke ich, ganz, ganz lohnenswert. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Mühe reingesteckt. Ja, ansonsten müssten wir noch irgendwas erwähnen. Ja, das Übliche, liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter, stellt uns Fragen, könnt uns auch beleidigen oder irgendwas,
Nee, das
egal.
wäre.
Wenn es nicht ganz schlimm ist und ausartet, könnt ihr das gerne tun. Freuen wir uns immer. Ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de